Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Ja, hallo, hier sind wir wieder, Freunde und Freundinnen des guten Geschmacks bei Ausgeglaubt. Hallo Stefan.
Hi Manu, hi Martin.
Schön, dich dabei zu haben. Genau, wir haben einen Gast unter uns, kein geringerer als Martin Pepper. Hallo Martin, liebe Grüße nach Berlin, ist das richtig?
Ja, absolut. Liebe Grüße in die Schweiz, die ich sehr liebe.
Das ist jetzt eine Freude, dass das geklappt hat. Martin, ich fange einfach mal an. Ich sage mal ein paar Dinge zu dir und dann kannst du oder Stefan ergänzen und korrigieren. Ich kenne dich und dein Name ist mir vertraut seit, ich weiß nicht, seit sicher 25 Jahren oder so. Ich kenne dich als einen Songwriter, als jemand, der geistliche Lieder schreibt, christliche Lieder, Lobpreissongs. Eines deiner Lieder würde ich jetzt, mindestens eines deiner Lieder würde ich sagen, ist wirklich in der Gemeindelandschaft, auch natürlich im pietistischen, hochreligiösen, freikirchlichen Bereich, aber weit darüber hinaus gesungen worden. Dass, jetzt musst du mir sagen, wie heißt das Lied Starker Turm? Oder heißt
du kannst
es
Starker Turm oder Auge im Sturm sagen.
Ja, genau. Auge im Sturm.
Ich suche deine Ruhe. Mit Beginn der ersten Strophe wird es auch manchmal getitelt.
Ja, genau. Also beim Titel war ich mir nicht mehr ganz so sicher, aber das Lied ist mir sehr gut vertraut. Und ich habe das tatsächlich in den unterschiedlichsten Gemeinden und Kirchen unterschiedlichster Couleur immer mal wieder gehört. Ja, daher kenne ich dich. Ich habe dann im Vorgespräch mit dir herausgefunden, dass wir irgendwie noch gemeinsame, wie sagt man dem, Sozialisierungswurzeln im Glaubenszentrum Bad Gandersheim haben. da ja, warst du. Das ist eine, vielleicht um das kurz zu erklären, das ist eine pfingstlich-charismatische Bibelschule, in der ich als junger Mensch, als 20-Jähriger 2 Jahre zugebracht habe und zum ersten Mal so richtig nicht nur knietief, sondern wirklich bis zum Scheitel eingetaucht bin in eine ganz andere spirituelle, geistliche Welt. Und als wir uns dann ausgetauscht haben, haben wir gemerkt, da warst du auch mal, gell?
Ja, bei mir hieß es noch Glaubenszentrum Wolfenbüttel. Das war nämlich, ich glaube, im Jahr 1976 oder 77. Da war ich gerade 18 Jahre und habe mich dazu hinreißen lassen, meine Schule vorzeitig abzubrechen und dort dem Ruf Gottes in Anführungszeichen zu folgen, um eine vollzeitliche Wirkungsmacht für das Evangelium in dieser Welt zu entwickeln. So jedenfalls habe ich das damals empfunden. Und ich war insgesamt, wenn man die Zeit in Dallas, Texas, wo ich dann auch auf der Mutterschule nochmal ein Jahr ein Stipendium bekommen hatte, und ich war zusammen als Schüler, Mitarbeiter und Wirkender in dieser Welt von Glaubenszentrum und Christ for the Nations insgesamt 4 Jahre. Und dann sogar noch mal 1981, als ich meine Frau heiratete, sind wir mit unseren beiden kleinen Kindern auch noch mal 1,5 Jahre nach Dallas, Texas gegangen. Dort hat sie dann Theologie studiert und ich habe Songwriting und Music und Harmony und so weiter. Da habe ich meinen Schwerpunkt drauf gelegt. Deshalb bin ich insgesamt 5 Jahre mit diesem System von Glaube, Erweckung und Frömmigkeit auch vertraut gewesen.
Ja, also sehr früh eingestiegen und jahrzehntelange Erfahrungen, die du auch gesammelt hast als Musiker, als Songwriter, auch als theologisch denkender Mensch, als autodidaktischer Theologe, der dann, du hast gesagt, du wärst tief in die Welt von Paul Tillich eingetaucht.
Das kam dann später, also vor etwa 15 Jahren habe ich mir die systematische Theologie von Paul Tillich in all seinen Bänden gegönnt und alle Vorträge gehört, die er je gehalten hat, und alle Mitschnitte, wow, und war völlig fasziniert von dieser Persönlichkeit und dieser philosophischen und tiefgehenden Neuinterpretation für mich des christlichen Glaubens. Und das hat mir eine Art, ja, wie sagt man, Dekonstruktion erspart. Ich habe dadurch ganz viel Weite und Land gewonnen in meinem inneren Denken und Glauben über Gott und wie sich die ganzen Dinge hier irgendwie miteinander verhalten.
Ja, Martin, da kann ich gerne anknüpfen, weil wir kriegen ja beim Ausgeglaubt-Podcasten immer wieder auch Zuschriften, E-Mails, Nachrichten geschickt. Und du bist einer derjenigen, der mir aufgefallen ist, weil du immer wieder auch reagiert hast auf Episoden und Folgen, die wir gesendet haben. Und warst aber einer der ganz angenehmen Typen, die geschrieben haben, weil da kamen immer interessante Hinweise. Und so nach dem zweiten, dritten Mal googelt man ja dann auch so eine Person, gell? Will ja mal wissen, wen man da eigentlich zurückschreibt. Und ich selbst komme ja gar nicht aus diesem Low-Price-Worship-Kuchen und kannte dich deshalb zunächst auch nicht und habe dich dann wirklich auf Wikipedia zum ersten Mal gefunden, habe da gesehen, Mensch, das ist ja eine Lebensgeschichte, oder? Also da kommt einer aus einer katholischen Bankiersfamilie. Ja. So zwischen den Zeilen sieht man dann, ja, der hat dann nicht den Weg an die Uni gemacht, oder? Sondern war eben auf so einer charismatisch geprägten Bibelschule, dann auch schon sehr früh, ich glaube 1981, wenn ich es richtig im Kopf habe, Kontakte in die USA, Dallas, gell? Dann warst du Pastor von einer Pfingstkirche und hast da gewirkt. Nimm uns vielleicht nochmal mit so in diese erste frühe Zeit. Irgendwann hast du gesagt, liebe Eltern, ihr würdet mir zwar jedes Studium ermöglichen und alle Türen stehen mir offen, aber ich gehe jetzt nach Wolfenbüttel.
Genau, das war so diese Phase, wo ich wirklich auch davon überzeugt war, dass Gott zu mir direkt persönlich sprechen würde, dass ich also so Impulse prophetischer Art irgendwie verklausuliert oder mit Chiffren durch Bibelverse als Anweisung für mein Leben verstehen könnte und habe in dieser Zeit mit späterer Hinsicht drüber nochmal reflektiert und gesehen, dass da eine Menge zusammengekommen ist, was man auch psychologisch deuten kann in meine Phase der Sehnsucht nach Bedeutung, nach Aufbruch, nach Veränderungen in meiner Welt, aber auch für die ganze Welt. Der Versuch, mich nützlich zu machen, etwas Besonderes im Leben zu leisten und auch starke Akzente zu setzen mit meinem Handeln. Das alles floss in dieses Gefühl mit hinein, dass ich 2 Jahre vorm Abitur die radikale Entscheidung gefasst habe, die Schule zu verlassen und dort auf diese Bibelschule zu gehen, wo ein Mix aus für mich sehr lebendig und beglückender, ermutigender, positiver theologischer Vorstellung von Gott und Glaube zusammen mit einem Mix von Musik und Worship, wie ich es so vorher noch nicht erlebt hatte, fand. Und das hat mich natürlich als Musiker gereizt, das hat mich als kreativen Menschen gereizt und natürlich auch die fremde Welt der amerikanisch geprägten Frömmigkeit hat mich auch fasziniert. Und das habe ich dann aufgesogen mit vollen Zügen und war dann eben auch Mitarbeiter in dieser Welt, bin dort umhergezogen mit einem Chor namens Freudenöl, auweia, es tut weh, aber so haben wir uns damals genannt. Es gibt noch ein mega peinliches Foto aus dieser Zeit, wo wir da alle in Bibelschuldress und unter einem Jesuszeichen und da so völlig fromm und also irgendwie 70er Jahre mäßig stehen und dann ging es eben los in die weite Welt und wir haben die Welt beglückt durch fromme Lieder und Chöre und Musik und so weiter.
Das also Martin, ich kann dich beruhigen, du brauchst dich nicht für Kleidung oder Stil zu schämen. Manu, der mit uns in der Reihe sitzt, hat damals grell farbenleuchtende Trainingsanzüge und viel zu große Sonnenbrillen getragen. Also ja, deswegen, die Latte liegt nicht besonders hoch, was Kleidung angeht. Und ich war noch ein Kind in dieser Zeit. Ja, aber, also so ein bisschen klingt, ja diese Zusammenfassung fast ja wie der erste Liedtext, den wir besprochen haben, sei ein lebendiger Fisch, oder? Also so quasi wage es, geh hinaus, verändere die Welt, hau rein. War das ein Songtext oder ein Lied, das du damals gekannt hast und das dich irgendwie beeinflusst hat? Oder würdest du sagen, das hat diesen Spirit einfach gut aufgenommen?
Also ich muss euch gestehen, ich habe das Lied überhaupt nicht gekannt.
Ah, krass.
Ja. Ich habe nur den Titel irgendwo ein- oder zweimal gesehen und dachte, okay, das muss ein Kinderlied sein. Ne?
Ja.
Okay. Aber der Spirit, also was du so jetzt sagst, das fängt das natürlich ein. Dieser Wunsch, sich radikal etwas hinzugeben, etwas kompromisslos zu machen, nicht darauf zu achten, was so deine Umgebung dir sagt, sondern so einem inneren Impuls, den du als von Gott bekommen fühlst, komplett radikal nachzugehen. Und das war wirklich tatsächlich auch so mein religiöses Mantra oder meine Leitidee. Du solltest nur danach fragen, was Gott will, und dieses Wissen, was Gott will, das findest du über die Bibel und über Impulse, die du im Gebet oder in der Gemeinschaft mit anderen Christen bekommst und die sich irgendwie auf diese biblische Botschaft, auf den Aufbruch zum Reich Gottes, auf den Aufbruch zur Missionierung der Menschen, zur Verbesserung und Heilung und Erlösung der Welt beziehen. Das war so meine Ausgangslage, und mit diesem Pathos und mit dieser Leidenschaft bin ich losgezogen und habe auch sehr, sehr viele beglückende und auch reifende Erfahrungen gemacht. Also ich sehe das heute sehr, sehr differenziert. Ich denke, das war auch in vieler Hinsicht eine gute Entscheidung für mein Leben. Ich würde es aber niemandem heute mehr so empfehlen, wie ich das damals gemacht habe, weil es eben auch ganz viel Bedauern später in mir hervorgerufen hat. Also ich bedauere heute, dass ich kein Abitur gemacht habe. Ich bedauere heute, dass ich die Welt des Studierens in richtigen Universitäten nicht kennengelernt habe. Also dass ich alles, was ich heute weiß, aus dieser Ebene über autodidaktisches Selbststudium durch Bücher und fleißiges Lernen und natürlich später auch durch Podcasts, hast du ja die Möglichkeit, heute an Universitäten Vorträge mitzuhören und teilzunehmen an der ganzen Welt des wachsenden Wissens und der Kommunikationsvermittlung. Also das bedauere ich sehr und weiß aber trotzdem, dass ich viele Dinge in meinem Leben nicht entwickelt hätte, wenn ich diesen radikalen Weg nicht gegangen wäre. Ja. Und deshalb ist es immer so, im Nachhinein das Auswerten und Ausdeuten seines Lebens ist dann viel leichter, als in dem Moment Entscheidungen zu treffen und aus Bauchgefühlen heraus sehr krasse und manchmal unpopuläre Entscheidungen zu treffen und dann sich trotzdem, ich glaube, ich habe mich jahrelang damit wirklich wohlgefühlt und gesagt, es war gut, und ich bin froh über die Netzwerke, die ich in der Zeit entwickeln konnte, also die Menschen, die Verbindungen, das hat uns auch über die Jahre später als Ehepaar, wir haben immer wieder mal Ausflüge in die USA gemacht, haben Freunde und Bekannte dort besucht, haben Urlaub gemacht, vor allem in der Zeit, wo ich dann als Songwriter frei war, meine Zyklen des Lebens selbst zu bestimmen. Und wir sind einfach so dankbar, diesen Reichtum auch einer christlichen Community erlebt zu haben, von der wir sehr, sehr stark profitiert haben und in der wir natürlich im Laufe der Begegnung und des Miteinanders und auch des nachher Reflektierens sehr bedenkliche Tendenzen gefunden haben, von denen wir uns heute abgrenzen würden.
Das war jetzt schon ein Stück weit ein Überblick jetzt auf deinen Weg, auch mit dem Thema, das uns ja beschäftigt, eben mit, wir sprechen in dieser Staffel über christliche, über geistliche Lieder, über Kirchenmusik. Du bist da durch diese Bibelschule tief in diese Worship- und Lobpreisszene eingetaucht, und man darf das schon sagen, das ist ja auch der Grund, weshalb wir uns heute mit dir unterhalten. Du hast diese Szene jetzt gerade im Deutschen deutschsprachigen Raum begleitet über Jahrzehnte hinweg und du hast sie auch selber geprägt. Also du bist dann irgendwann, bist du nicht nur als Konsument quasi eingetaucht in diese ganze Szene, sondern hast das auch als Musiker angefangen mitzutragen, hast Songs geschrieben und so weiter. Und du hast das jetzt schon ein bisschen dargestellt. Das Ganze ist im Rückblick eine ambivalente Geschichte. Da hast du Entdeckungen gemacht, die dir nachhaltig geblieben sind, die du als wertvoll bezeichnen würdest. Und du hast auch Dinge erfahren, die du jetzt im Rückblick in der kritischen Reflexion vielleicht als eher problematisch bezeichnen würdest. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen.
Manu, vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu, weil das finde ich schon noch wichtig, oder? Also Martin hat es nicht nur geprägt und miterlebt und sich seine Gedanken gemacht, sondern hat das Ganze ja auch nochmal theologisch verarbeitet in dieser Trilogie, vor allem glaube ich im ersten Band Faszination, Anbetung, weil Gott mehr ist als ein Wort, reflektierst du ja nicht nur deine eigene Geschichte, sondern denkst ganz grundsätzlich über Anbetung und Lobpreis, Musik nach und versuchst das auch einzuordnen in verschiedene Stile und Richtungen und theologische Haltungen, die damit verbunden sind. Also vielleicht diese drei Elemente, oder? Also jemand, der selbst als Praktiker bei diesem Aufbruch dabei ist, das prägt, oder? Und dann jemand, der sich selbst Gedanken macht, wer bin ich eigentlich in diesem ganzen Mechanismus drin, aber dann auch nochmal so dieses Zurücktreten und sagen, kriege ich so ein Panorama hin? Was ist das eigentlich alles, ja?
Ja, guter Hinweis. Also du hast drei stattliche Bücher geschrieben, in denen du auf allen Ebenen über dieses Phänomen auch christliche Musik, Lobpreis, Worship nachdenkst, ja?
Mhm. Ja, das ist schon richtig. Also es begann in diesen 70er Jahren mit einer Entwicklung, die eine Modernisierung der christlichen Musik grundsätzlich voranbrachte. Ich bin aufgewachsen, wie schon angeklungen ist, in einer katholischen Sozialisation. Wir sind also sonntags immer regelmäßig zur Kirche gegangen. Ich bin natürlich katholisch getauft und nicht konfirmiert, sondern habe die Firmung empfangen, also die Bestätigung oder ein Empfang des Heiligen Geistes in der Vorstellung damals und war wirklich in der Kirche auch eine Zeit lang sehr mitglaubend unterwegs und hatte dann in der Pubertät meine Phase, wo ich mich dem Ganzen abgewandt habe und bin dann über Kontakte mit missionarisch, evangelikal, freikirchlich, pfingstlichen Christen wieder neu zu einer lebendigen Jesusfrömmigkeit, einer lebendigen Gotteszugehörigkeit gefunden. Und was maßgeblich da bei mir auch mitgespielt hat, möchte ich mal sagen, war das Element der Musik. Es gab damals noch nicht diese Worship-Musik, aber es gab christliche Bands, die im Stil der damaligen Zeit, geprägt von Led Zeppelin, Woodstock, die also Musik machten, die völlig krass anders klang als das, was ich in der Kirche gewohnt war. Also mit großer Gott, wir loben dich und so weiter war ich voll vertraut, das war kirchlich. Und in der Kirche war es immer sowohl erhaben als auch düster und schmerzbehaftet und zum Opfer und Leiden aufrufend und Barmherzigkeit. Und aber das ganze pralle Leben, der ganze Saft und die ganze Lust am Leben, das war einfach da für mich nicht zu finden. Und in dieser Musik der 70er Jahre, da brach diese ganze Sehnsucht nach diesem Leben für mich auch komplett auf. Und in dieser Zeit begegnete ich eben auch Bands, die versuchten, Stile aus ihrer Umgebung, also aus ihrer säkularen Musikumgebung, mit christlichen Inhalten zu führen. Das waren sehr verrückte, krasse Experimente. Das waren so, wie sagt man, Rockgruppen, die ein Konzert damit gestalteten, dass sie sagten, so, wir haben jetzt nichts geplant, wir beten jetzt einfach, dass Jesus unsere Musik erfüllt und dann stellten sie sich dahin und haben so 20, 30 Minuten Stücke gespielt. Das war natürlich ein bisschen Jazz und Pop und Rock und zum Schluss stand da einer und breitete langsam die Arme aus und formte ein Kreuz. Und während hinter mir die Kommunisten schrien, scheiß Christen, hört mit dem Blödsinn auf, haben andere gesagt, geil, Wahnsinn oder so. Also das hat man damals noch nicht gesagt, das ist ja erst vor 20 Jahren Mode geworden. Aber eben in diesem Mix habe ich so die erste Begegnung mit einem trotzigen, trotzdem Christsein, Glaube in Verbindung mit Musik kennengelernt, der mich auch sehr angesprochen und berührt hat. Und dann habe ich natürlich über Kontakte, über Gespräche, über Reflexionen, bin ich tiefer in diese Welt eingedrungen, bin zum Glauben gekommen und in eine Baptistengemeinde gekommen. Und dort lernte ich dann die freikirchliche Liedkultur kennen. Und das war für mich ehrlich gesagt ein voller Abturner. Also da musste ich mein Kreuz auf mich nehmen, um dem Herrn nachzufolgen, wie man es in der christlichen Sprache sagt. Und dachte nur, wie krass unmusikalisch und unemotional und seltsam ist diese Musikkultur, die mit endlosen Strophen in sperrigen Melodien, und das war nicht mal jetzt so das alte Kirchengesangbuch, sondern das waren so die Lieder, glaube ich, aus zum Teil aus dem vorigen Jahrhundert oder Anfang des Jahrhunderts, die so in diesen pietistischen Erweckungskreisen gesungen wurden. Und da gab es dann nur sehr wenige, die melodiös und harmonisch irgendwie in unsere Zeit hineinpassten. Und da hatte ich den Impuls, Mensch, setz dich mal selber ans Klavier, schnapp dir eine Klampfe, schreib mal irgendwelche Ideen auf zu, denn wer ist Gott außer dem Herrn? Oder, oh Vater, wir loben und preisen dich. Und das wurde dann von Jugend mit einer Mission aufgegriffen. Die kamen in unsere Gemeinde, um diese Bekehrten zu betreuen und erstmal so in die richtige Schublade reinzusortieren, damit die auch auf einem guten Weg weitergehen würden. Und dabei war Marion Warrington und die guckte dann hin und sagte, Martin, schick mir doch mal ein paar von deinen Songs auf Kassette. Ich sage auf Kassette, damit ihr noch mal meine alte Zeit erinnern könnt. Und dann habe ich ihr eben sowas wie Vater, wir loben und preisen dich. Und denn wer ist Gott außer dem Herrn geschickt? Und die zierten dann bald diese Liederbücher. Dann wurden auch Schallplatten damit aufgenommen. Und so kam ich überhaupt in diese ganze christliche Szene rein. Und dann ging das mit diesem Worship aus dem Glaubenszentrum und aus Christ for the Nations weiter. Und da sonderte ich mich aber auch schon ein bisschen ab und machte eine ganz eigene Soloproduktion. Habe mir 10.000 D-Mark von meiner Mutter damals ausgeliehen, um eine Platte in Dallas mit einem Produzenten richtig professionell zu gestalten. Die war so ein Mix aus Deutsch und Englisch, hieß Feel the Touch. Und, und dann gab es da so 4 deutsche und 5 englische Titel. Und das war so meine erste Veröffentlichung. Danach kam dann noch ein richtiges Glaubensalbum. Sprich nur zu dem Berge, heb dich hinweg und wirf dich ins Meer. Er wird dir gehorchen. Tralala, bums, fertig. So, das war diese Welt. Und Christenheit, wache auf. Also Pathos ohne Ende. Und damit bin ich dann so ein bisschen rumgezogen, auch in diesen Kreisen von Erweckungsgruppen, Geschäftsleute des vollen Evangeliums, und also allein schon die Namen klingen lassen, anklingen, was da abgeht, mit welchem Selbstverständnis man versucht hat, dort die Welt zu missionieren und zu gewinnen.
Ja, so, Martin, bin ich, das also ist jetzt total spannend. Also eigentlich hast du so in der ersten Phase, sage ich jetzt mal, das schöne Liedgut des 17. und 18. Jahrhunderts aus der katholischen Kirche getauscht mit dem etwas sperrigen Liedgut aus dem jetzt eher zweite Hälfte 19. Jahrhundert, oder? Von pietistischen Bewegungen. Und hattest da aber anscheinend den Freiraum, selbst etwas zu prägen. Wäre das damals in der katholischen Kirche nicht möglich gewesen, oder zum Beispiel in der evangelischen Kirche, oder war das gar nicht so eine bewusste Entscheidung? Weil in deinem Buch führst du ja auch an der Stelle aus, dass zum Beispiel zur Zeit Luthers, als der seine Lieder auf den Markt gebracht hat, das ja eigentlich zum größten Teil Melodien waren, die damals Gassenhauer waren, also die schon bekannt waren, die total volkstümlich eigentlich in dieser Zeit waren. Wie hast du das erlebt? Und
naja, ich bin in dieser ganzen Zeit natürlich nicht so rumschauend durch die Welt gegangen, sondern war sehr fixiert auf meinen Weg und ein bisschen isoliert auch in dieser Gruppe. Im Nachhinein habe ich viele Dinge auch nochmal nachreflektiert und nachgeschaut. Also die Sozialisation meiner kirchlichen Lieder, die auch so ein bisschen was Jugendliches und Lebendiges hatten, das war die Mundorgel. Also die Zeit der Mundorgel,
CVJM, oder?
CVJM entwickelt worden war. Das war so ein kleines rotes Heftchen, nicht mal DIN A5, sondern irgendwie DIN A7 oder so. Und das war aber auf all unseren Autofahrten bei der Familie dabei und damit haben wir uns die Zeit vertrieben und haben also neben Spirituals und geistlichen Liedern, die es auch vorkamen, gab es dann eben die Affen rasen durch den Wald, der eine
das kenne ich jetzt kalt. Zum Beispiel, ja, genau.
So, das kenne ich auch. Das
die ganze so Affen Bande brüllt.
Genau, so. Ja. Und das und dann kam eben, glaube ich, in der Entwicklung zu einem Kirchentag, hat einer dieses Lied Danke für diesen guten Morgen geschrieben.
Ja.
Und das ist dann zu einem Mega-Hit geworden. Also da haben die Plattenfirma Polydor oder so, glaube ich, gewinnen können, das mal aufzunehmen. Und das ist dann in Deutschland irgendwie 7 Wochen in den Charts gewesen, hat 700.000 Exemplare verkauft, habe ich gelesen. Und den Song kennt wohl irgendwie jeder. Und das war dann so ein bisschen auch der Stil und auch die Diskussion damals, ob sowas überhaupt sinnvoll, gut und richtig ist, um damit den Glauben zu porträtieren. Okay. Und da gab es dann die Verärgerten und Aufgebrachten und andere, die sagten ja, mehr davon. Und dann gab es diese ganzen Experimente mit Jazz-Gottesdiensten und mit, es wurde einfach gesucht in der Kirche nach einem Weg, wie sie sich der Welt mit ihrem Glauben neu annähern können, weil man instinktiv damals schon auch gespürt hat, die Welt entfremdet sich dem christlichen Glauben sehr stark und wir müssen irgendwo mit unserer Kommunikationsmentalität und mit unserem Modell uns irgendwie daraufhin ausstrecken. Und die Leitidee in meiner Zeit, wo ich zum Glauben kam, war die der Jesus People. Mach so wie die Hippies und die Pop-Begeisterten unserer Generation und sing sanfte Love-Songs und leichte Pop-Melodien und Rhythmen und nimm aber Psalmen und christliche Bekenntnisse rein und das ist dann die Musik, die sich dann immer weiter differenzierte und ausbildete bis hin zu Künstlern wie Amy Grant und Michael W. Smith und so weiter, die dann auch die Helden meiner jungen christlichen Musikverliebtheit waren.
Okay. Das ist noch faszinierend von dir zu hören, auch jetzt aus persönlicher Perspektive, aber ich glaube, das gilt auch für die Entwicklung insgesamt, welche Kämpfe, dass diesen neuen Musikstilen in der Kirche auch vorausgegangen sind oder sie begleitet haben. Also wie wenig selbstverständlich, dass das war damals, dass man jetzt neue Musikstilrichtungen von Schlager über Pop, Rock und so, dass man denen Plattform gab in den Kirchen. Also ich hab das ja in meiner freikirchlichen Sozialisierung, ich habe das ja sehr, sehr lebendig mitgekriegt, leidenschaftliche Diskussionen in allen möglichen Gemeinden und Kirchen über das Schlagzeug im Gottesdienst und was da gestritten wurde. E-Gitarre und Schlagzeug, das waren so ein bisschen die beiden Sakrilege in den Gemeinden und Kirchen, wie ich das erlebt habe. Da gab es unglaubliche Diskussionen, es gab Flugschriften und kleine Heftchen, in denen nachgewiesen wurde, dass das Schlagzeug eigentlich aus okkulten Voodoo-Rhythmen herrührt und dass damit ein heidnischer Kult Einzug hält in die Gemeinde und E-Gitarre, käme aus der Rockmusik, die sowieso mit dem Satan im Bunde ist und so. Also ich habe das da noch sehr lebendig mitgekriegt. Das waren schon Diskussionen, die man über Jahrzehnte geführt hat, bis sich dann diese moderne Lobpreis- und Worship-Kultur irgendwo ziemlich flächendeckend in den pietistischen und freikirchlichen und den amerikanischen Gemeinden ausgebreitet hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Dieser Kampf um die richtige Musik ist in der Kirchengeschichte ja immer da gewesen und in jeder Wandlungsphase, wo sich die Kirche auch dem Leben der Zeit und ihrer Geschichte ein wenig anpassen musste, hat es da unsägliche Kämpfe gegeben und ja, trotzdem haben sich Veränderungen durchgesetzt, die bis heute es der Kirche und dem christlichen Glauben ermöglicht haben zu überleben. Das muss man ganz deutlich mal sagen. Denn ohne solche Wandlungen würde es heute vielleicht gar kein Christentum in der breiten Mehrheit der Menschen oder in einer großen Bevölkerungsanteiligkeit geben, weil sonst einfach vieles in einer Extremität zurückgeblieben wäre.
Ich habe das Ganze ja ein bisschen anders miterlebt, vielleicht auch ein paar Jahre später. Aber man wird es kaum glauben, aber so als Kind war ich schon ein ziemlich treuer Kirchgänger. Und das in der Landeskirche im Kanton Basel-Land, in der Kirchgemeinde Lausen. Und da habe ich das alles viel mehr so als Neben und Miteinander und zum Teil auch als verstörtes Ineinander erlebt. Aber ich habe das nicht so als eine Frontstellung, als einen Kampf gespürt, sondern es war dann so, man konnte im Gottesdienst mit Orgelmusik immer noch "Großer Gott, wir loben dich" singen und dann hat der Pfarrer fürs nächste Lied die Gitarre genommen und ein Lied gesungen, das vielleicht aus dem Gavayom-Liederbuch war, das war so dieses Cevi-Liederbuch, das verbreitet war, als ich Jugendlicher war. Das habe ich alles damals überhaupt nicht als etwas sich Ausschließendes erlebt, höchstens als nicht immer sehr gelungenen Stilmix, dann etwas später. Ja. Aber dass man jetzt damit quasi eine theologische Haltung verbindet, welche Instrumente gespielt werden, das war bei uns weniger der Fall. Die große Debatte haben wir geführt, ob man einen Beamer aufstellen kann dann später. Ob das mit dem Denkmalschutz irgendwie vereinbar ist. Aber die Musik selbst, das war bei uns alles immer eher sekundär. Es ging immer nur darum, ob die Texte gut sind, ob die etwas von Gott und von Jesus und so erzählen.
Das ist ja auch der Schlüssel für die Rechtfertigung von Musik für viele Menschen in der christlichen Kirche ist, dass sie die Texte und die Gedanken des christlichen Glaubens zum Ausdruck bringt. Dass sie nicht nur in der Mehrdeutigkeit verschwindet, sondern dass das Markenzeichen, die Narrative, die tiefen, für lange Zeit geglaubten Wahrheiten, die zwar natürlich immer wieder uminterpretiert werden müssen, aber sie sind da. Also christliche Musik zeichnet sich für mich dadurch aus, dass sie den christlichen Glauben thematisiert. Also kann sowohl kritisch und hinterfragend sein, aber es ist da. Und was ich sehr schade fand und auch immer wieder bedauert habe, ist, dass ich in vielen christlichen Kirchen dann über eine Zeit lang diese Bemühung gefunden habe, sich einfach nur ein bisschen unterhaltungsmäßig zu öffnen, also den Sound der Zeit reinzulassen, aber dann bitte möglichst so vorsichtig, dass das etwas Schwierige und Sperrige und Anstößige des christlichen Glaubens doch so weit zurückgenommen wird. Deswegen hatte ich auch immer eine große ein bisschen Mühe mit der ganzen Gospel-Geschichte. Also ich habe eure Gospel-Sachen übrigens sehr, sehr begeistert gehört und auch die letzte Folge mit Andreas Hausammann und Susanne. Und das war ganz toll und auch eure Darstellung der einzelnen Gospel-Texte und I'm gonna let it shine, this little light of mine. Ja. Sehr, sehr schön, was ihr da alles draus gemacht habt. Aber für mich war die Geschichte mit dem Gospel deshalb immer ein wenig schwierig, weil ich dachte, naja gut, das ist eben Unterhaltungsgut und das ist dann in Englisch, da versteckt sich sowieso für den nicht des Englischen Mächtigen der Kern der Aussage und das Christliche geht unter und es bleibt eigentlich nur die Unterhaltungsschale über. Aha. Und das ist es aber, das ist so war für mich, wenn Kirchen sagten, wir wollen mehr Menschen für unsere Kirche gewinnen, also lass uns eine Tischtennisplatte für den Keller kaufen, dann haben wir was für die Jugendlichen. Das ist so diese völlige Abwesenheit von der Frage, wie können wir das Gedankliche, das Innere, das Geistige, das Zentrale der christlichen Botschaft in unsere Zeit heute in ihrer Relevanz an sich neu zur Geltung bringen. Und das ist für mich eigentlich im Worship, das ist das, was da thematisiert wird, die Gotteserfahrung, das persönliche von Gott ergriffen sein und berührt und verändert werden. Und das ist eben was ganz anderes als so ein bisschen Popmusik machen oder als ein bisschen Lieder singen, die irgendwie andere auch toll finden. Und das wünsche ich mir auch mehr, dass das im zentralen Bewusstsein der christlichen Kirche bleibt. Was ist unser Markenkern? Was ist unsere Hauptaussage? Und wie können wir die in vielfältiger und kreativer Weise thematisieren?
Martin, mir ist aufgefallen, als wir jetzt über diese drei Lieder gesprochen haben, die quasi auf dem Anfahrtsweg zu dieser Worship-Bewegung sind, die dann kommen, dass das teilweise auch etwas Verkrampftes haben kann. Du hast jetzt gesagt, das ist kein Lied, das du gekannt hast, deswegen darf ich da jetzt auch drauf rumhauen. Dieses Lied sei ein lebendiger Fisch, das versucht ja ganz explizit und um jeden Preis diese Message noch reinzubekommen. Also ich meine, so das eine, das kann man ja leicht nachvollziehen, das ist so diese Strophe im Refrain, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom, auf und wag es frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn. Da könnte man sich so vorstellen, na ja, das war halt so die Zeit der Jugendbewegungen, alles war da so ein bisschen im Aufbruch und warum dann die Christen nicht auch, gell? Aber dann kommt zum Beispiel so eine Strophe, doch aus eigener Kraft wirst du nie ein lebendiger Fisch, bitte Gott um Kraft an jedem Tag, glaub, dass auch in deinem Leben Jesus Sieger ist und du staunst, was er zu tun vermag. Also ich finde es erstens holprig, ich finde, da kommt ein bisschen viel Kraft vor und so, das ist so das eine. Und das andere ist dann aber auch, dass ich denke, das ist schon sehr, sehr überpädagogisiert. Also quasi, es reicht nicht, dass ich ein Mensch sein will, der nach einem eigenen Plan lebt, der sich eigene Ziele setzt und selbst etwas in der Welt verändern will, sondern ich muss noch im selben Lied, wo ich das eigentlich feiern will, auch noch bekennen, dass ich das aber aus eigener Kraft nie könnte, sondern immer dran denken muss, dass Jesus Sieger ist und nur dann klappt es wirklich. Also da denke ich mir dann so, da sind klassische Lieder wie zum Beispiel Geh aus mein Herz und suche Freud oder irgendwie sowas, sind da textmäßig schon sehr viel entspannter als dieses frühe Liedgut der neuen geistlichen Lieder.
Naja, sie sind entspannter vielleicht deshalb, weil sie von vornherein von uns als Lieder aus einer anderen Epoche mit anderen Wortassoziationen gefüllt verstanden werden und wir übernehmen sofort den Reflex, wir müssen das irgendwie interpretieren in unsere Zeit und müssen uns unseren Reim und unsere Vorstellung darauf machen. Und darum können wir einfach diese tiefe Gläubigkeit und Innerlichkeit und Hingabe dieser Menschen bewundern und uns auch ein Stück mit ihnen identifizieren und gleichzeitig auch bei manchem, was uns als sperrig und schwierig und überfordernd empfinden, können wir Abstand nehmen und es ist nicht so nah dran. Aber hier wird er ja ganz platt auf eine Weise ins Leben hineingeredet, wo dir gesagt wird, alles, was du mit deiner eigenen Kraft versuchst, das ist schon mal Blödsinn. Und du musst ja auch die richtige Sprache haben, dass Jesus in deinem Leben Sieger ist.
Genau.
Und es ist so eine fromm verbrämte, angriffige, ja, ich würde sagen, übergriffige Art und Weise, um mit Andreas Marti nochmal zu sprechen, die ich heute einem Menschen nicht mehr zumuten würde und wollte. Ja. Also zumindest in meinem Songwriting oder in einer Gemeinde oder Kirche, wo ich die Verantwortung hätte, wie Lobpreis und Musik gestaltet wird. Also, dass man das mit den Kindern mal singen kann. Naja, ich würde dann aber auch dazu ein bisschen noch was sagen wollen, weil zum Beispiel diese ganze Pauschalisierung der Mehrheit von uns umgebenden Menschen als tote Fische, quasi als Massenzombies, die sich gegenseitig anrempelnd und tumpbös aggressiv durchs Wasser der Geschichte treiben, das ist doch keine Wertschätzung von meinen Mitmenschen, ja, und das zerstört die Kooperationsbereitschaft und Wertschätzung von Kompromissen, die das Leben in großen Massen erst ermöglichen. Also das ist mein Kritikpunkt an dieser Liedzeile in dem Lied, das ich eben jetzt auch zum ersten Mal dann textlich angeschaut habe.
Ja, es erinnert ja jetzt so nach Corona, sag ich mal, auch so ein bisschen an dieses Gerede von den Schlafschafen und den nicht aufgewachten Bevölkerungsteilen, die nicht sehen, dass sie hinters Licht geführt werden etc. Natürlich meint das Lied das nicht, das ist alles klar, aber es unterteilt schon die Gesellschaft in das Lebendige und das Tote. Das was ich mir halt immer überlege, ist, was macht das jetzt mit einem jungen Menschen, wenn der so ein Lied für sich tatsächlich annimmt? Ich versuche zum Beispiel meinen Kindern immer zu sagen, dass sie ganz große Möglichkeiten haben und sich damit auch ganz große Verantwortung verbindet. Also so das Evangelium des Spider-Man, oder? Also mit großer Macht kommt große Verantwortung und sei dir deiner Macht bewusst und freu dich drüber, dass du sie hast und gebrauche sie richtig, ja? Und ich finde schon auch, dass dieses Lied durchaus auch diesen Anspruch hat teilweise. Aber ich finde gerade da, wo dann Jesus ins Spiel kommt, kippt. Und eigentlich ist das total schade, oder? Dass Jesus dann eigentlich das Entmündigende, Entmächtigende und überhaupt nicht irgendwie das Lebendigmachende selbst ist, sondern das ist dann einfach das, wovor man eigentlich nur noch knien kann.
Genau. Und das ist auch ein Element, was ich als problematisch in der Worship-Kultur über einige Strecken hin empfunden habe, ist, dass diese alten biblischen Texte, die so radikal das Gute im Menschen in Frage stellen und sagen, du sollst nur auf den Herrn vertrauen, dass die so hochgesetzt werden und die ganze Ermächtigungsgeschichte, die wir heute auch in unserer Moderne als normales Lebensgefühl auch in unsere Erziehung installieren wollen, dass die Kinder emanzipiert sind, dass sie sich selbst etwas zutrauen, dass sie kritisch ins Leben gehen, dass sie nachdenken und abwägen, dass sie sich selbst was zutrauen und nicht einfach nur hilflos und von außen gesteuert und gehorsam und Befehlsempfang und hörig durchs Leben gehen, also dieses eigene Leben, was ja das große Thema der Moderne ist, das wird hier eigentlich runtergezogen, in den Dreck gezogen, es wird schlecht gemacht und als Alternative nur eben so eine Art Hörigkeit. Frage nur, was will denn der Herr? Das ist für mich auch nicht, also ich glaube, nicht mal so habe ich damals meine radikale Entscheidung getroffen, als ich dann die Schule verlassen habe, sondern ich habe das wirklich in mir abgewogen, ich habe mit mir gerungen, ich habe auch mit meiner, ich habe mit Leuten, die mir wichtig waren, drüber gesprochen und habe dann aber doch diesen klaren Impuls für mich festgehalten und habe auf einer Mehrzahl von Ebenen für mich festgestellt, das könnte ein sehr guter und gesunder Weg für dich sein. Es war kein reines so, ich habe hier einen Bibelvers aufgeschlagen und gelesen, meinen Finger drauf gehalten und dann habe ich das getan, was da gesagt wurde. Ja, das
und es war auch wichtig, mehr
auch im Nachhinein.
Und wenn ich dich recht verstanden habe, war es auch noch mal mehr und etwas anderes als nur zu fragen, what would Jesus do, oder? Also es war wahrscheinlich wirklich eine Identitätssuche, wer will ich, Martin, jetzt in dieser Welt sein und wie mache ich einen Unterschied, oder?
Genau, das ist natürlich sowieso die große Gefahr, wenn man in der Pubertät zum christlichen Glauben kommt, dann kann man das schwierige Unterfangen der Identitätssuche einfach mal auf Gott ablenken und auf Jesus und sagen, so, ich muss jetzt einfach nur noch gehorsam sein. Ich muss einfach nur lesen, herausfinden, was Gott da irgendwie im Lauf der Geschichte als seinen Plan und seinen Willen und sein System und seine Art irgendwie hinterlegt hat in der Bibel. So legen ja manche die Bibel aus. Und dann muss ich das einfach nur tun und radikal und mich von allen absondern und trennen, die mich darin behindern und mir das schwer machen und mich nur an die halten, die so ähnlich sind. Und dann bist du plötzlich in einer Sekte.
Ja,
ist der also, Glaube eine Sekte.
Ich finde das ein sehr spannendes Motiv, Martin, das du zur Sprache gebracht hast, jetzt im Blick auf dieses Lied, sei ein lebendiger Fisch. Ich würde ja sagen, das Lied ist eigentlich aus einer noch anderen Epoche oder Übergangszeit oder geht in eine andere Kategorie noch. Das ist ja nicht ein typisches Lobpreis- oder Worship-Lied. Es ist ja auch gar nicht in einer Ich- oder Wir-Perspektive geschrieben, sondern eigentlich ein Imperativ. Man befiehlt es quasi anderen oder singt es sich gegenseitig so zu, aber es würde ja jetzt auch aus einem Lobpreis-Setting oder Worship-Setting komplett herausfallen. Das könnte man, das ist eigentlich eher so ein Singer-Songwriter-Song, der geistliche Wahrheiten versucht auszudrücken. Aber dieses Motiv, das du jetzt darin erkannt hast, das Motiv oder die Gefahr, durch die Lieder eine gewisse Entmächtigung des Subjekts oder des Singenden auszudrücken oder zu bewirken, so eine Haltung zu pflegen. Ich bin ein Befehlsempfänger und führe jetzt einfach möglichst kritiklos aus, was der Herr mir aufgetragen hat oder so. Dieses Motiv, glaube ich, das findet sich dann tatsächlich auch in ganz vielen Lobpreis- und Worship-Songs, in vielen modernen Liedern, die dann in den folgenden Jahrzehnten, dieses Sei ein lebendiger Fisch ist ja 70er Jahre, aber dann in den 80er, 90er, Nuller Jahren sind ja viele Lieder auch gesungen worden. Ich finde das jetzt interessant, ich habe so ein bisschen durchgescannt in meinem Kopf Lieder, mit denen ich auch aufgewachsen bin, und ich habe das Gefühl, das kommt schon oft so zum Ausdruck, weißt du, diese Radikalität, es geht nicht um mich, es geht nur um dich, ich nicht, was mein Verstand mir sagt, sondern was der Herr mir aufträgt, du sprichst und ich folge. Das sind ja jetzt das sind ja teilweise auch sehr biblische Motive, die da verarbeitet werden, genau, aber schon auch mit der Gefahr, in dieser Radikalität und Einseitigkeit irgendwie einer Art von Glauben Vorschub zu leisten, der sich ein Stück weit auch aus der Verantwortung stiehlt, indem er einfach von Gott jede Richtungsanweisung erwartet oder das Gefühl hat, jetzt eben, ich habe das ja dann auch miterlebt in gewissen Kreisen, gerade in charismatischen Kreisen, wo da ständig gegen den Verstand und gegen menschliche Überlegungen und gegen Abwägen polemisiert wurde zugunsten einer Geistfrömmigkeit, die vom Herrn direkt empfängt, was es jetzt zu tun gibt und so. Das ist ja dann auch über Lieder hinaus durchaus ein Zug dieses Glaubensverständnisses gewesen. Aber das wird in vielen Liedern, wenn ich das so ein bisschen überblicke, in vielen Liedern wird das eher bestärkt, gell?
Ja, ich habe jetzt dieses dritte Lied eurer Zusammenstellung, O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers vor mir. Und da heißt es auch, nur deine starke Hand kann uns befreien. Mhm. Also sieh unser dürres Land, hör unser Schreien. Hier ist was nicht in Ordnung und nur deine starke Hand kann uns befreien. Also dieses nur du, nur Gott, nur aus Gottes Kraft, nicht aus Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Das ist so ein Imperativ aus dem Propheten Zacharja, der dann, finde ich, in diesen Kreisen absolut überstrapaziert wird. Das ist so wie diese alte Schlachtenvorstellung, der Sieg ist des Herrn und wir müssen jetzt einfach nur um die Mauern Jerichos rumlaufen, Trommeln schlagen und anbeten und schicken die Anbeter voraus. So wurde das bei uns auch in der Bibelschule dann thematisiert. Ja. Und dann lässt der Herr die Mauern einstürzen und oder von woanders her kommt Chaos und Unwetter. Und die schlagen sich alle gegenseitig tot. Und wir müssen nur noch rein und die Beute einnehmen. Also okay. Das ist eigentlich ein sehr bequemes Fantasieszenario, wie Gott in der Welt wirkt, wenn man also nur fleißig betet und geistliche Kampfführung macht und dem Herrn sich ausliefert und mit aller Kraft zu ihm schreit und von ihm alles erwartet, mental und in jeder Hinsicht, bam, dann bricht er irgendwann durch und dann wird das alles cool und dann ist diese Schlacht auf jeden Fall mal gewonnen.
Ja, also Da hast du jetzt gerade nochmal ein neues, ich sage jetzt mal, Genre angesprochen.
Ein Sonderkapitel.
Das ist jetzt in der Besprechung der letzten drei Lieder ist das nicht zur Sprache gekommen oder da bildet sich das nicht in gleicher Weise ab, aber es gibt ja wirklich so diese Kampfeslieder, die jetzt auch gerade an dem Ort, wo wir ja gemeinsam mit zeitlichem Abstand waren, im Glaubenszentrum, war das ja auch sehr prominent und ich bin dem auch sonst begegnet, so diesen geistlichen Kampfeslieder, die mit einer sehr martialischen Terminologie operieren. Also da heißt es dann auch gerne mal, der Herr marschiert mit Kraft und Vollmacht und wir marschieren jetzt mit ihm oder was gab's da noch, eben das Land einnehmen und den Feind besiegen und so. Das ist dann nochmal ein anderes Feld von Liedern, die doch auch eine gewisse Prominenz erlangt haben. Das gibt's aber allerdings auch in den alten Gesangsbüchern. Also in den es gibt ja, glaube ich, sogar diese Kategorie geistlicher Kampf gibt es im Kirchengesangbuch auch. Also das hat man aber da vielleicht nicht ganz gleich. Also
im Kirchengesangbuch gibt es die Kategorie geistlichen Kampf.
Ja, geistlicher Kampf gab es bei uns.
Aha, dem, okay.
Nee, das
ist ein Liederbuch, das ihr benutzt habt, oder? Also nicht im Kirchengesangbuch.
Doch, in einem evangelischen Gesangsbuch gibt es das, okay. Kampf und Fürbitte und geistlicher Kampf oder so.
Ja, ja. Ich meine mich auch zu erinnern, dass ich das auch in einem evangelischen Kirchengesangbuch gefunden habe. Ja.
Okay. Mhm. Ja, also ich versuche jetzt mal so für Nicht-Insider wie mich das Ganze mal ein bisschen zu ordnen. Also wenn wir jetzt über Drogen sprechen würden, dann könnte man ja vielleicht so sagen, es gibt da ganz unterschiedliche Wirkungen, die man präferiert. Es gibt so vielleicht die Alkoholgruppe, die gerne so das etwas Benebelnde, Betäubende hat, dem man sich hingeben kann und irgendwie von der Welt, die mit ihren Eindrücken auf einen reinhaut, etwas abschalten kann. Und dann gibt es vielleicht diese In-Gruppe, also so Kokain, Koffein, sowas für die Hyperaktiven, oder? Und ich finde so schon noch krass, also wenn ich jetzt dieses Lied »O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers« aus, das hat schon so was sehr Passives, oder? Also das ist dann schon, also wenn ich mir das so anhöre, dann denke ich irgendwie an eine nicht wirklich lustige Gruppe, die auf einem Teppich sitzt und sich an den Händen hält und das singt und hofft, dass sich die Welt irgendwie verändert. Und auf der anderen Seite, dieses Lied haben wir nicht besprochen, aber das wäre jetzt so dann eher was für die In-Gruppe, für die Hyperaktiven, hätten wir sowas wie History Maker. Oder? Also so History Maker, wo ich selbst quasi als Gottes kleiner Dschihadist in den Krieg ziehe und die Welt verändere.
Hey, pass auf, das Lied, das werden wir hier wahrscheinlich noch besprechen. Das
gibt böses Blut im Facebook.
Das hat mich immer tief getroffen.
Ja, das tut mir leid, Manu, aber ich meine, ich versuche hier eine kleine Kategorisierung, oder? Also so diese Idee jetzt beim History Maker ist ja dieser starke Ich-Bezug. Also ich kann etwas verändern, ich kann etwas tun, oder? Und beim Lied »O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers« aus geht's ja einfach drum, der muss jetzt mal was tun, weil wir sitzen hier in der Dürre und es kommt gar nichts in die Gänge. Das hat History Maker in den Anfangsstrophen dann schon auch, aber wenn man diesen Chorus nimmt, wo es immer wieder heißt »I'm gonna be a history maker in this land, I'm gonna be a speaker of truth to all mankind, I'm gonna stand, I'm gonna run into your arms again«, hat schon was, wo man sagen muss, ja, kann ich mir vorstellen, so als 15-Jähriger, der ein bisschen orientierungslos ist, dass das ziemlich einfährt, oder? Also, weil da habe ich was zu tun. Aber jetzt bei diesem anderen Lied, »O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus«, da wäre ich jetzt als junger Mensch nicht wahnsinnig abgeholt.
Weiß ich nicht. Also das Lied, finde ich, hat uns damals vor allem über die musikalische Komponente abgeholt. Denn dieses Lied, »O Herr, gieße Ströme lebendigen Wassers aus, O Herr, über uns«, das hört sich doch, das hat so einen richtig, ja, heute würde man wirklich sagen, geilen, stampfenden Blues-Rhythmus, der etwas völlig anderes in die kirchliche Musikwelt reingebracht hat. Musikalisch erinnert mich das sehr, sehr stark an Black Velvet von Alanna Miles. Und das habe ich mir gestern noch mal kurz angehört und habe es im Internet aufgerufen. Und darunter steht als Fan-Kommentar: The sexiest tune ever. The bass, the drums, her voice. This never gets old. Never. Fan-Kommentar mit 6.124 Likes und nachdem ich auf der Seite war, 6.125. Weil ich es einfach auch super finde. Ja, ja. Und diese Gesamtmischung, die man da hört, ist eben etwas sehr Einmaliges und greift einfach diesen stampfenden Sehnsuchtsrhythmus nach dem Leben auf. Und das ist Albert Frey mit dieser Komposition auch hier gelungen, dass er das aufgreifen konnte, finde ich, weil das ist wahrscheinlich nicht dieses Lied, was ihn inspiriert hat, sondern es ist einfach dieser Rhythmus, der ist ja überall in der Bluesmusik und in der Rockmusik vorhanden. Und das sind so die Elemente, wenn dann so ein Gebet mit einer Verheißung, mit einem mutmachenden, berührenden und uns packenden Rhythmus zusammenkommt, dann entsteht eine Gesamterfahrung, wo du dich anders identifizieren kannst, als wenn da einer dir jetzt nur vorliest, beten wir doch jetzt bitte mal zusammen, o Herr, gieße Ströme lebendigen Wassers über unser Land aus, denn wir schreien zu dir, unsere Seele ist dürr und so weiter. Also da würden wir dann sofort sagen, oh Mann, weiß ich nicht und so weiter. Ja. Aber wenn das zusammengebündelt wird und auch, auch wirklich kommuniziert wird mit der Erwartung, wir brauchen eine neue Kraft, wir brauchen eine neue Belebung durch Gott. Also diese Sehnsucht nach dem Heiligen Geist ist ja was total Positives und dieses Gefühl auch, dass wir oft mit unserer menschlichen Kraft gegen Windmühlen kämpfen und uns verausgaben und hinterher ist einfach gar nichts gelaufen und wo war die Substanz und wo ist der Nachhall und die Wirksamkeit und manchmal ist eben das, was Gott schenkt in seiner Gnade, wenn man einfach eine Weile gebetet hat und sich auf Gott ausgerichtet hat, was ganz anderes, überraschend viel Größeres und Schöneres als das, was wir eben in unserer menschlichen Aktivitätswut zimmern könnten. Ja, das ist doch eigentlich ein super Gedanke. Also ich kann mich damit total identifizieren. Ich laufe bei vielem in die Leere, aber wenn ich still werde und Gott suche und bete und auch meine Dürre und meine innere Ruhelosigkeit bekenne und ablege, dann fühlt sich plötzlich etwas in mir und das fühlt sich manchmal an wie Ströme lebendigen Wassers. Und wenn man eben so Erweckungszeiten miterlebt hat, wo man Menschen in Massen euphorisiert und begeistert von Gott erlebt hat, dann sagt man sich doch, wie geil wäre das denn, wenn das noch viel, viel mehr passieren würde. Wenn unsere ganzen Kirchen sich füllen würden, wenn die Menschen sich mit christlichen Gedanken neu auseinandersetzen würden, wenn das positive Erbe unseres christlichen Glaubens neu wieder zur Geltung kommen würde. Also dieser Geist ist es, der das Lied inspiriert hat. Und ich glaube, in solchen Kreisen, wo diese Sehnsucht lebendig war und geschürt wurde, hat es auch immer seinen Platz gefunden und war bei mir auch ständig auf der Playlist im Gottesdienst, wenn ich als Pastor Lobpreis gemacht habe.
Martin, du sprichst jetzt natürlich was ganz Wichtiges an, nämlich dieses Ineinandergreifen von Text und Musik.
Ja.
Und das habe ich jetzt natürlich bei meiner Kritik total unterschlagen. Oder mir ging es da mehr darum, dass ich jetzt mindestens, wenn ich an mich selbst als Jugendlichen denke, mich nicht als jemanden gesehen hätte, der jetzt von einer starken Hand befreit werden muss, sondern eher irgendwie gerne gewusst hätte, in welche Richtung rennst du jetzt mit deiner Energie, die eigentlich viel zu viel ist. Also das kam eher daher. Aber du hast mich damit natürlich auf einen Gedanken gebracht, weil es gibt dieses andere Lied, das wir auch besprochen haben, Vater des Lichts, wo ich sagen würde, wenn ich jetzt nur diesen Text vorlese, Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir, Vater des Lichts. Vater des Lichts, du änderst dich nicht, bist immer derselbe. Dann würde ich auch sagen, naja, also so mega flashig ist das nicht. Und wenn man das aber dann singt mit vielen anderen Menschen zusammen, und das hat ja wirklich so was, was einen einfach reinzieht. Also das hörst du einmal und die Melodie vergisst du nie mehr. Das kann noch der unmusikalischste Konfirmand kann das anstimmen, oder? Das ist so etwas, wo ich wirklich sagen würde, das lebt dann aus einem Gruppenerlebnis, was um dieses Lied herum entsteht. Und ganz interessant ist ja, es hat total viele Textelemente, die automatisch ergänzt werden vom eigenen Gehirn. Also also was heißt das jetzt, alles was gut und vollkommen ist, kommt von dir? Da werden ganz viele an ganz andere Dinge denken und vielleicht auch an Dinge denken, die nicht gut sind und dann sagen, ah, das ist nämlich nicht von Gott und das wird sich ändern. Und also da ist irgendwie was drin, was dann tatsächlich bewegt, weil wir es ergänzen müssen, weil es so
beliebig ist in der Möglichkeit der Bilder, die wir sehen, wenn wir es beten. Und trotzdem natürlich diese ganz starke Vaterfigur, oder?
Ja.
Die aufgerufen wird.
Ja, ich finde es auch total super. Dieses Lied war übrigens wirklich auch eines unserer Favoriten, das wir immer wieder gespielt haben in unserer Gemeinde. Und ich habe es dann auch mal aufgenommen auf einem großen Kongress in Nürnberg. Und ich finde es deshalb so gelungen, weil es ein Erlebnis zelebriert, was wirklich auch zur neueren Theologie für mich gehört, nämlich die Entdeckung dieses Vaterbildes oder Vaterherzens Gottes, was Jesus auch in seinen Gleichnissen transportiert und was eigentlich so eine tiefe Geborgenheitsliebe bei Gott ermöglicht. Und diese Liebe, die eben nicht abhängig ist von bestimmten, ja, also die eigentlich von nichts abhängig ist, sondern wo man sich einfach vorstellen kann, wenn Gott ein liebender Vater ist und mich mit Liebe anschaut, dann bin ich ja auch in meiner Entwicklung erst einmal geborgen. Ich bin frei zu denken, zu werden, zu empfinden, auszuprobieren, Fehler zu machen. Diese Freiheit in einer liebevollen Atmosphäre sich zu entwickeln, das wird in diesem Lied ganz wunderbar gefeiert und das ist eine erlösende, wirklich eine wahrhaft erlösende Vorstellung von Gott und führt uns in unserem Leben wirklich weit. Und deshalb finde ich diese, wenn es nur Vater des Lichts wäre, dann wäre das ein etwas sperriger Gedanke, weil wie soll das Licht einen Vater haben? Gut, Gott schuf die Erde, sprach, es werde Licht, dann ist er damit sozusagen der Vater des Lichts. Das ist so ein bisschen philosophisch sperriger Begriff, aber dann kommt, du freust dich an deinen Kindern.
Genau,
also,
genau.
Dass wir seine Kinder sind und dass er sich eben auch an uns freut und nicht dauernd nörgelt und frustriert ist und ärgerlich und gereizt und zornig und was auch immer, sondern dass diese Freude Gottes an seiner Welt, da gibt es noch eine wunderbare Stelle im Buch der Sprüche, wo die Weisheit ins Spiel kommt, die Weisheit als Partnerin bei der Schöpfung Gottes. Da gibt es ein großartiges Buch gerade von Klaas Huizing, Lebenslehre, was ich dazu studiere, das ist ganz, ganz toll, kann ich sehr empfehlen. Und da heißt es, die Weisheit war bei dir am Anfang und ihre Lust war bei den Menschenkindern. Also die Vorstellung, dass Gottes Weisheit und Gottes Liebe und Gottes Gegenwart auch begeistert ist von mir, auch Lust hat an meiner Existenz, auch sich freut auf die spannenden Entwicklungen, die ich in meinem Leben noch hervorbringen kann, wenn ich mich weiterentwickle. Das, finde ich, ist doch ein zutiefst heilender Gedanke in einer Welt, wo die Massen an uns vorbeiziehen, wo wir unter Konkurrenzdruck stehen, wo wir mit Kritik und auch mit Polemik und mit Druck und massiven, aggressiven politischen und gesellschaftlichen Botschaften konfrontiert werden. Dieses Wissen zu haben, Gott ist vielleicht jetzt nicht ein Väterchen und eine peinliche alte Vaterfigur dort oben mit Bart und Tralala, sondern er ist ein wirklich gestandener geistlicher Vater für uns. Eine Kraft, die uns nicht nur erzeugt hat, sondern die uns begleitet, im positiven Sinne unser Leben zur Ermächtigung und zur Erfüllung führt. Und das, finde ich, ist wirklich eine Traumbotschaft, die hier diesen Leuten gelungen ist. Und es basiert eben auch auf diesem wunderbaren Vers im Jakobusbrief, wo es heißt, dass bei Gott, dass alles Gute von Gott kommt hier, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Und bei dir ist kein Wechsel von Licht und Finsternis. Ich glaube, deshalb hat er diesen Begriff des Lichts auch drin, weil er wollte diesen Bibelvers vertonen. Mhm. Und dann kommt ja auch, du änderst dich nicht, du bleibst immer derselbe. Was ich auch wieder erstmal hilfreich finde, aber dann wiederum auch problematisch. Weil das Hilfreiche ist diese Stabilität Gottes, dieses, da ist, du bist mein Fels in der Brandung. Wenn sich alles verändert, bleibst du gleich, aber und zwar in deiner Vaterliebe. Aber wenn man es falsch versteht, dann kommt hier eine statische Gottesvorstellung, wo Gott nicht mehr in den Prozessen der Welt mitwirkt und sich mitverändert, wie ich es glaube. Also wo Gott einfach in bestimmten Zeiten fest eingefroren wird und dann spricht man von den guten alten Schöpfungsordnungen und will wieder zurück zu Adam und Eva und zu allem, was wir da dann so vorfinden und sagen so, da ist Gott drin eingefroren und deshalb, er verändert sich nicht und wer ihm treu sein will, der muss auch diesen guten alten Ordnungen treu sein. Und das, finde ich, ist wieder ein zu weit gehen in dieser Vorstellung von Nichtveränderung Gottes.
Ja, ich glaube auch, der Ursprungsvers und vielleicht auch das ganze Mindset, in dem dieses Lied geschrieben ist, würde ja eigentlich meinen, diese Gnade Gottes bleibt immer gleich.
Genau,
die äußert sich dann natürlich immer wieder anders, aber es geht schon um diese Gnade. Und du hast jetzt vorhin das Buch angesprochen von Klaas Huysing. Ich habe letztens mal wieder das dritte Kapitel des Galaterbriefes gelesen.
Oh ja.
Und das ist so was total Sperriges zunächst, weil das ja ziemlich schnell so gelesen werden kann. Es kommt überhaupt nicht drauf an, was ihr tut. Es geht nur um die Gnade von Christus. Alles andere ist total wurscht. Und ich habe das jetzt aber mal gelesen im ganzen Zusammenhang dieses Briefes. Und da wurde mir klar, dass es eigentlich überhaupt nicht darum geht, zu sagen, dass es wurscht ist, was wir tun oder wer wir sind oder was wir machen, sondern dass es eigentlich darum geht, uns zunächst so aus einer Haltung zu befreien, dass wir irgendeine Vorleistung, irgendeine Mega-Qualität oder irgend sowas vollbringen müssen, bevor wir Gottes Kinder sind. Und dagegen richtet sich diese zum Teil auch beißende Polemik dann im Galaterbrief ganz stark. Und das gefällt mir hier an diesem Lied, dass es eben nicht etwas ist, wo ich mich zunächst klein machen muss, sondern man ist schon gleich auf dieser Ebene, wo man eben wie im Unser Vater auch Gott wirklich als Vater ansprechen kann und selbst dann ein Kind ist. Also das heißt dann nicht gleich wie Gott, aber schon zugehörig, schon beschützt, schon gut geheißen, schon geliebt, oder? Und das finde ich daran sehr stark. Also das gefällt mir auch und da glaube ich eben auch, dass diese Idee der Gotteskinder dann nicht etwas ist, wo ich bei der Anbetung jetzt nur bei mir bleibe, sondern die anderen sind das ja dann auch. Also es hat auch eine Gemeinschaftskomponente, finde ich.
Ja, das ist ja auch in dem schönen Wort, du freust dich an deinen Kindern und nicht du freust dich an mir, weil ich dein Kind bin. Ja. Also diese Gemeinschaftserfahrung, das ist wirklich auch ein zentrales Fund unserer Worship- und Anbetungserfahrung, ist, dass wir etwas gemeinsam mit Gott erleben und darüber eine Sprache gefunden haben und das austauschen können und das in beglückender Weise für uns darstellen können.
Schön. Martin, wir müssen langsam, glaube ich, in die Zielgerade gehen. Ich fand das jetzt super spannend, mit dir auch nochmal einen Blick zu werfen, auch auf die Songs aus dieser, wenn man das so nennen kann, Epoche, die wir schon besprochen haben. Und auch so ein bisschen deine Einschätzung auch mit zu kriegen. Du hast diese Zeit verfolgt als Musiker, mitgeprägt als Musiker. Und es man kann schon sagen, das war ja auch eine für viele Christinnen und Christen eine Befreiung, irgendwie nochmal in einer neuen Art und Weise und auch in ganz neuen Stilrichtungen Gott anzubeten oder geistliche Lieder zu singen. Das war ja schon, ist ja schon irgendwie bei allem, was sich dann inhaltlich auch kritisch anmerken lässt und was man auch kritisch anmerken muss zu dieser Bewegung. Das ist schon irgendwie eine Befreiung gewesen für viele Menschen, jetzt nicht festgelegt zu sein auf eine Orgelmusik, zu der man vielleicht keinen Zugang mehr hat oder zu Kirchenliedern, die bei aller Ehrfurcht dann doch an den eigenen Hörgewohnheiten sehr weit vorbeigehen, sondern irgendwie die Möglichkeit hatte, eben mit solchen Songs, angelehnt an Stilrichtungen wie eben Schlager und Popmusik und Rockmusik und so, mit solchen Songs irgendwo Glaubensüberzeugungen zum Ausdruck zu bringen und das in Gottesdiensten singen zu können. Das ist ja schon auch eine Errungenschaft. Was denkst du denn, was jetzt im Blick auf unsere Gegenwart, was Entwicklungen sind, die wir in diesem Anliegen befördern sollten oder die wünschenswert wären? Und wo denkst du, sind wir irgendwie hinter den Möglichkeiten zurückgeblieben, was Musik im Gottesdienst auch leisten könnte?
Ja, also ich möchte einfach mal grundsätzlich sagen, dass die Experimentierfreudigkeit in der Vielfalt der auch in der Moderne und in unserer heutigen Zeit gewachsenen Musikmöglichkeiten die Gemeinde vor die Herausforderung stellt, wo spielt sich das ab, wo spiegelt sich das in unseren Kirchen und Gemeinden. Wir haben eine explodierende Entertainment-Kultur mit Castingshows für Voice of Germany und tralala, wo Leute einfach mit einem Niveau von kreativer Nachahmungs- und nicht nur Nachahmungskultur, sondern auch, wie sagt man so schön, wenn man sich etwas einverleibt, wenn das zu etwas Eigenem wird, wenn du also Musik zwar nimmst von jemand anderem, der das komponiert hat, aber es entweder durch Arrangementveränderung oder durch deinen Stil zu singen und zu präsentieren nochmal zu deinem eigenen Lied machst. Also wenn wir und diese Experimentierfreudigkeit mit dem immer mehr gewachsenen Material und durch das Internet auch in massenhafter Weise uns zur Verfügung stehenden Grund- und Basismaterial. Jeder kann heute Lieder lernen, jeder kann heute auch Musik schneller lernen und in YouTube-Kursen und in vielen verschiedenen Tutorials sich Sachen drauf schaffen, die man früher nur mit Anreise und Wohnortveränderungen in irgendwelchen Unis oder Speziallehrgängen. Also jeder Mensch hat heute über das Internet die Möglichkeit, seiner kreativen Entwicklung mehr Impulse zu geben und sich weiterzuentwickeln. Und auch in den Kirchen, finde ich, müsste sich diese Sehnsucht nach Entfaltung und Ausdrucksmöglichkeit für den Glauben mit Musik, die man bewundert, die man schön findet, die müsste noch mehr Raum gewinnen. Ich denke, wir hängen immer noch viel zu weit hinterher. Wir haben immer noch kleine Rangkämpfe um das, was früher mal wichtig war, dass wir das nicht verlieren wollen. Ich glaube, wir brauchen einen gesunden Mix von Altem und Neuem. Man muss das verhandeln, man muss dafür einen Weg finden, damit drüber zu sprechen. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Vielfalt und Experimentierfreudigkeit in den christlichen Gottesdiensten. Dafür muss man auch werben. Ich finde, dazu muss man eine gewisse Moderationskultur aufbauen. Und darin sollte Worship, tiefst gefühlte Gottesbegegnung und Gotteshingabe, genauso Platz haben wie andere Dinge, das Erinnern und das Pflegen von Traditionen. Und das müsste wirklich auch auf dem Stand der gegenwärtigen technischen Entwicklung und der gegenwärtigen kulturellen Entwicklung weiter vorangetrieben werden. Das ist so mein erstes Plädoyer, wo ich sagen würde, bitte mehr Vielfalt und mehr am Puls der Zeit, mit den Möglichkeiten unserer Zeit, angstbefreit vor den neuen Techniken und vor den Möglichkeiten des Mixings und Rearrangings und Mashings und was es eben alles für Möglichkeiten gibt. Da ist uns wirklich unsere säkulare Kultur auch in den progressiven Gemeinden um Längen voraus. Und da brauchen wir Anschluss. Da müssen wir einfach eine Explosion der Vielfalt und der Freiheit der Möglichkeit intensivieren. Gleichzeitig müssen wir uns vor Augen führen, dass wir nicht an der Kopie des Modells stehen bleiben dürfen. Denn dann hätten wir wieder die Tischtennisplatte im Keller, ja, von der ich vorhin gesprochen habe. Dann hätten wir wieder mehr geile Musik in Anführungszeichen in der Gemeinde. Ja, aber was passiert da? Ich habe vor zwei, drei Jahren mal auf einem Kongress gesprochen, wo ich gefragt wurde, was ich auch zu den Gefahren der modernen Anbetungsmusik sagen würde. Und da habe ich 5 Dinge genannt als Gefahren. Die habe ich übrigens auch in einem kleinen Manuskript von 7 Seiten, was man auf meiner Seite peppersongs.com dann erwerben kann, wenn man will, für 3 Euro.
Und da habe ich diese verlinken wir, Martin. Das verlinken wir.
Ja, da haben wir diese fünf Gefahren der modernen Anbetungsmusik angesprochen. Und das erste sind für mich Verkürzungen, wenn Anbetung zu einem Mechanismus wird. Das zweite sind Übertreibungen, wenn Geisteswirken mit psychischen Überreizungen verwechselt wird. Drittens sind Unterschlagungen, wenn Zweifel, Leid und Aufrufe zur Reifung nicht mehr vorkommen. Drittens Verengungen, wenn Musikstile und Inhalt nur noch in sehr, sehr enge Formen gezwängt werden. Und das fünfte ist Verflachungen, wenn die Anbetungsmusik zur Propagandakunst verkommt. All diese Gefahren stehen unter dem Aspekt eines Mangels und einer falschen Begrenzung. Ihr Gegenideal ist die Weite, Höhe, Tiefe und Breite der Liebe Christi, die wir in unseren Gottesdiensten erkunden und begreifen sollten, nach Epheser 3, Vers 18. Und mit diesem Ziel vor Augen sollten wir uns fragen, wie und warum wir vielleicht zu kurz greifen können. Das habe ich hier etwas ausführlicher dann geschildert. Verkürzungen, Übertreibungen, Unterschlagungen, Verengungen, Verflachungen, das sind für mich die 5 krassen Gefahren, der die moderne Anbetungsmusik ausgesetzt ist. Aber da kann man dran arbeiten. Das ist also kein Schicksal.
Ja, ja, ich habe das jetzt auch vorhin gedacht, dass wir über Vater des Lichts gesprochen haben, dass wir heute vielleicht nochmal andere Bilder auch brauchen dafür. Also damit meine ich jetzt nicht, dieses Lied geht heute nicht mehr, sondern wir stehen heute, glaube ich, in vielen christlichen Gemeinden, aber auch als Gesellschaft insgesamt an einem Punkt, wo wir sorgfältiger mit Metaphern umgehen müssen, wo wir wissen, dass Vater nicht einfach ein Wort ist, das jetzt per se immer positiv konnotiert ist, oder dieser heldenhafte Jesus nicht unbedingt jemand ist, der immer alle anspricht, sondern dass wir da vielleicht auch mütterlichere oder vielleicht sogar auch, weniger gegenständliche Bilder brauchen, um irgendwie abgeholt zu werden und uns da reingeben zu können, oder? Und ich glaube halt, das Spannende ist,
ich bin bei dir.
Ja, und genau an diesem Punkt aber beschreiben wir, du hast ja gesagt, du bist ein Tillich-Kenner und Fan, oder? An diesem Punkt beschreiben wir dann Phänomene, die mega schwer unterscheidbar sind, ob das jetzt irgendwie etwas Geistliches, Spirituelles ist, oder ob wir hier irgendwo menschlich, psychologisch, allgemein auf einer Ebene sind, wo wir selbst ansprechbar sind, sei das jetzt aufgrund des Wissens oder des Erahnens um die eigene Endlichkeit, des Wunsches, irgendwo aufgehoben zu sein, etc. Und da würde mich schon nochmal Wunder nehmen, jetzt auch von dir. Also ich meine, das eine ist klar, das ist das Gendern in der Sprache, das ist der Feminismus, der uns da ganz viel gebracht hat und sensibilisiert hat. Das andere ist aber vielleicht auch nochmal ein ernster Nehmen der ganzen Erfahrungsdimension des Religiösen, das ja auch irgendwie dann durch Sprache eingeholt werden muss oder durch Musik in Verbindung mit Sprache eingeholt werden muss. Wo siehst du da die Herausforderungen?
Also ich bin ganz bei dir, dass in unserer Sprache auch neben den einfachen biblischen tröstenden Bildern, die man schon herausgearbeitet hat, auch modernere Reflexionen über das Leben und über den Glauben reinbringen muss. Ich finde sowieso, dass die Sprache der Philosophie oder der Ansatz der Philosophie auch ein wichtiger Ansatz ist, den man in der Theologie und im Glauben und auch in der Worship-Musik beachten sollte. Denn die Philosophie stellt ganz große grundsätzliche Fragen. Warum ist etwas so? Wie hängen die Dinge miteinander zusammen? Was sind die eigentlichen Phänomene von etwas? Und über diese sprachliche Veränderung des Redens über die Dinge verändern sich auch in unserem Kopf Konzepte und Bilder. Und die Angst davor, dass wir mit dem Experimentieren und Reflektieren in moderneren und weltlicheren, säkularen Kategorien wie Psychologie und Philosophie in falsche Gewässer kommen, die zeugt von mir von einem Mangel an Gottvertrauen. Gerade dieses Fordern nach Trennschärfe, ja, ist das jetzt nun genau Gott und ist das jetzt nun genau biblisch und darf man das, wenn da nicht im Namen Jesu drüber steht und der Bibelvers so und so zu zitiert werden kann, das ist doch fürchterlich. Das ist eine sklavische Hörigkeit gegenüber den alten Texten, die uns gegeben sind zur Stärkung, zur Inspiration, aber nicht zur absoluten Kontrolle. Und ich finde, also schon das Nachdenken über die Anrede Gottes, schon das Nachdenken über die Begriffe, die für uns zentral sind, habe ich in die Lieder meiner letzten 15 Jahre immer wieder auch fragend und philosophisch hinterfragend eingebracht. Und das sind nicht immer Hits geworden, weil das natürlich, also so ein Vater des Lichts, der setzt sich sehr, sehr schnell durch, leicht zu singen, Dreizeiler und fertig ist die Laube und eben auch ganz tief. Und ich sage jetzt überhaupt nicht, dass da irgendwas billig oder platt dran ist. Es ist wirklich große Kunst, finde ich, im Nachhinein. Aber diese Lieder, die muss man auch wirklich anmoderieren. Man muss Menschen ein Verständnis dafür geben. Man muss sie in eine Weite führen. Man muss ihnen die Erlaubnis geben, die Veränderungen der Kultur in unserer Welt nicht als bedrohlich zu empfinden, sondern auch als ein Geschenk des Wirkens des Geistes Gottes. Das war mein Anliegen in meinem zweiten Buch, Anbetung mit erhobenem Haupt. Den Menschen der Moderne nicht als abgefallenen, von Gott absolut abgeirrten, krassen Menschen zu sehen, der als Alternative nur die biblische Frömmigkeit und das christliche Gemeindeideal und Männlein und Weiblein und alles, wie man es eben von Ewigkeiten her kennt, sondern den ganzen Aufbruch in die Fragen nach, wo ist Liebe, wo ist Wahrheit, wo ist Fairness, wo ist Gerechtigkeit. Das muss auch in unseren Liedern und in unseren Gedanken zum Ausdruck kommen. Und da dürfen wir uns und müssen wir uns auch inspirieren lassen von Bewegungen, die außerhalb der christlichen Kirche entstanden sind und außerhalb der christlichen Kirche auch ihre Entwicklungen hatten. So sehr wir die Bürgerrechtsbewegung, weil sie vom christlichen Geist beeinflusst war, zum Teil für uns mit vereinnahmen können. Es gibt aber auch ganz viele im rein atheistischen oder agnostischen Bereich entstandene Wirkungen, die für die ganze Welt und für Menschen befreiend, positiv, heilend und entwickelnd waren. Und dafür muss man einfach auch ein Konzept haben. Für mich war das bei Paul Tillich eine große Offenbarung oder ein tröstender Gedanke, sage ich jetzt mal, dass er mir dieses Konzept der Geistgemeinschaft vermittelt hat. Und er sagte, in seiner Sicht ist es so, dass Gott nicht nur durch die Menschen wirkt, die im Namen einer speziellen Religion geframed unterwegs sind, sondern da gibt es ganz viele, die aus bestimmten, oft auch sehr guten Gründen mit der Religion nichts zu tun haben wollen. Die sagen, ach, das ist nicht so meins und diese ganz große Trennschärfe und Gläubige und Ungläubige und Licht und Finsternis und so weiter. Ich will lieber mit allen arbeiten, die guten Willens sind und mit denen, die da, also zum Beispiel der Vater der gewaltfreien Kommunikation, Marshall Rosenberg, ja, hat sich da mal so, und den finde ich super hilfreich für menschliche Prozesse. Da kann jede Gemeinde von lernen. Ich habe eine Zeit lang, 2 Jahre lang mal Stadt-Hauskreis, also ich war vorher schon nicht mehr groß in Hauskreisen unterwegs, weil ich so viel getourt bin, aber ich habe mir einen Übungskreis für gewaltfreie Kommunikation gegönnt, alle 2 Wochen, wo wir diese ganzen Prinzipien persönlich durchgedacht haben. Ich habe es immer noch nicht voll auf dem Schirm, aber es war für mich manchmal dichter und heilsamer und befreiender als jeder Hauskreis, wo ich die Gegenwart Gottes gespürt habe. Und das ist für mich so ein Beispiel dafür, wie Menschen, die auch im agnostischen oder randchristlichen Bereich oder sogar ganz weit weg davon auf dem Weg sind, Dinge zu entwickeln und mitzuhelfen, dass unsere Welt eine gerechtere, eine barmherzigere, eine freiere und eine, das ist, wo jeder Mensch in gesunder Weise selbst bestimmen kann, wie sein Schicksal ist und in welche Richtung er sich entwickelt. Und dafür brauchen wir eine gedankliche Grundlage, die weggeht von diesem pauschalen, habt nicht lieb die Welt und was in der Welt ist, denn in der Welt ist nur Stolz und Hochmut und Schaden und Schmutz und trennt euch von der Welt und sondert euch ab. Diese Stellen müssen in den Kontext gebracht werden mit dem, was auch in diesem alles, was von dir kommt, ist gut und voll vollkommen. Das ist so diese biblische Grundaussage, die auch in der Schöpfungserzählung zum Ausdruck kommt. Nach jedem Schöpfungsakt sagt Gott ausdrücklich himmlisch in dieser Geschichte und siehe, es war gut. Und dazu haben die Kirchenväter diesen schönen lateinischen Satz gecoint, esse qua esse bonum est. Das Sein als Sein ist gut. Also das Sein als solche ist ein Gutes. Und auch wenn da ein Sündenfall war, wie immer man sich den vorstellt und wie immer das etwas gebrochen hat, ist das System und das Ganze des Menschen und der Welt eine wunderbare Schöpfung Gottes. Darauf müssen wir aufbauen und dann können wir auch unsere Augen öffnen für, wo ist eine Art Geistgemeinschaft mit Menschen, die zwar vielleicht nicht in der Gemeinde stehen und mit einem christlichen Bekenntnis glänzen können, aber die etwas beitragen, was der Geist Gottes auch aus den Zeilen der Bibel heraus in der Menschheitsgeschichte wirken will, nämlich Vereinigung, Versöhnung, Heilung, Aufbrüche zum Guten, neues Land kultivieren und entwickeln, auf alles Fleisch, alle Menschen in einer Gleichheit, in einer Gleichwertigkeit diese Gottesbeziehung installieren und die Würde des Menschen. Also all das, finde ich, hat etwas damit zu tun, was der Geist Gottes in der Welt wirkt. Und ich habe gelernt für mich, und das war für mich auch ein sehr befreiendes Konzept, eins, was mich aus einer gewissen Enge des Denkens, aus einer Angst, mich zu verunreinigen, in der Welt verloren zu gehen, herausgeführt hat, dass ich dieses alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir, jetzt sind wir wieder bei dem Lied, wirklich auch auf nicht mit Gott gekennzeichneten Dingen, Bewegungen, Gruppen, Büchern, Erfahrungen verbinden konnte, sodass Gott für mich jetzt an mehr beteiligt ist in dieser Welt und größer ist als das Bild, was ich von ihm vorher hatte.
Amen dazu, Martin. Vielen Dank für dieses wunderbare Schlusswort. Ich will das jetzt auch gar nicht mehr zerreden, sondern dir einfach weiterhin viel Inspiration und Energie wünschen. Diesen Gott, der manchmal vielleicht als unbekannter oder für uns noch nicht sichtbarer Gott unterwegs ist, hör- und spürbar zu machen in deinen Liedern und in deiner Reflexion dazu beizutragen, dass auch wir aufmerksamer werden auf diesen Gott und seinen Geist unter uns. Wer dich sucht, findet dich ganz einfach. Du hast eine Webseite, du hast einen Wikipedia-Eintrag, du hast einen YouTube-Channel, auf den man sofort stößt, wenn man Martin Pepper googelt.
Songwriter Martin Pepper
musst du googeln. Genau, Songwriter Martin Pepper. Gibt es sonst noch was, Martin, was in der nächsten Zeit los ist, wo du beteiligt bist, was man nicht verpassen sollte?
Also, was bei mir im nächsten Jahr los ist, ist ein Sabbatjahr fürs Touren. Ich habe mich ausgeklinkt aus allen Touren, um digital intensiver Songwriting und Veröffentlichung von neuen Songs in meinen Kanälen zu ermöglichen. Ich werde einen Patreon-Kanal aufbauen, wo Leute mich unterstützen und begleiten können, auch beteiligt werden an meinen Entwicklungen. Und ich bin also in den nächsten Monaten wohl bis, wenn die Zeit so weitergeht, bis Frühjahr 2024 nicht mehr viel auf Tour. Dafür aber doch präsent in den Medien und werde mich bemühen, viele schöne, kluge Songs und Schnipsel und Fragmente von meinen Gefühlen und Erkenntnissen und Überlegungen über Gott schneller und dichter ins Netz zu bringen. Ganz nebenbei ist das auch die einzige Einnahmequelle, die noch irgendwie funktioniert finanziell für Musiker heute, ist, dass sie dann doch relativ viel präsent sein müssen und viel machen müssen, damit dann über die Masse das kompensiert wird, was durch die ausbleibenden Konzerte und CD-Verkäufe früher einfach mal Standard war. Und da will ich mich jetzt ein bisschen umstellen. Aber ich, jeder, der irgendwie, man kann meinen Newsletter abonnieren, ist unter jedem YouTube-Video von mir so ein kleiner Link. Da kriegt man dann einmal im Monat eine Information, woran ich gerade arbeite. Und ansonsten bin ich einfach digital präsent und Songwriter Martin Pepper ist ist also meine YouTube-Webseite, auch Facebook und Instagram. Da mache ich jeden Morgen, also bei Facebook und Instagram mache ich jeden Morgen kleine Andacht zu irgendeinem Liedschnipsel von mir. Und dann möchte ich aber zum Schluss, wo wir hier gerade schon bei der Verabschiedungsrunde sind, möchte ich mich bei euch beiden nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Denn ich habe euch erst vor 2 Jahren etwa kennengelernt und habe mich in euren Podcast richtig verliebt, weil ihr seid einfach so ein sympathisches Duo, was die Grundfragen des christlichen Glaubens auch aus philosophischer Sicht und mit Referenz zu dem, was in der Welt heute so vorgeht, auf so kluge und so humorvolle Art und Weise präsentiert, auch ihr mit euren beiden unterschiedlichen Biografien, die aber so wunderbar zusammenfließen, dass ich also eure Sendung einfach extrem empfehlen möchte. Ich habe es jemand empfohlen, der hat es dann versucht und hat dann gesagt, ach, mit diesem Schwitzedeutsch komme ich leider nicht klar. Und dann stellte sich heraus, dass diese Person eure ersten Folgen angeklickt hat und da wart ihr ja noch nur in Schwitzedeutsch unterwegs. Genau. Und dann habe ich gesagt, genau. Hey, du musst einfach nur etwa 2021, da sind die deutsch geworden. Dann und dann, ab da ist alles super. Und ich habe auch eure Bücherserie richtig verschlungen, möchte euch ermutigen, da dran zu bleiben. Da gibt es auch noch ganz viel Zeug, was ich liebend gerne von euch mal so kommentiert hätte, auch in der heutigen Buchentwicklung. Also, ich bin ein Fan von euch und kann jedem empfehlen, der sich für christliches Leben, christlichen Glauben in der heutigen Zeit interessiert und das eben mit einer modernen Perspektive, die weltoffen und richtig toll am Puls der Zeit ist, da seid ihr für mich der Podcast Number One.
Ach, vielen, vielen Dank, Martin. Das ist ja wirklich schön zu hören. Wir versuchen dem irgendwann gerecht zu werden.
Ja, mach das.
Das geht runter wie Freuden.
Ja, Freuden. Das Foto schicke ich euch dann auch noch.
Sehr gut. Von dem Chor. Wunderbar. Okay, und alle weiterführenden Informationen, die Texte, die zitiert worden sind, die Verweise, die gemacht worden sind, die findet ihr alle in den Shownotes. Manu wird das alles erfassen, nachdem er die Folge geschnitten hat, die wir jetzt aufgenommen haben. Und wir freuen uns, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Nächste Woche geht's weiter und dann gehen wir wirklich so in die ganz moderne Entwicklung der Worship-Musik. Also dann landen wir auf Manus eigener Playlist. Was wir da zu besprechen haben, weiß ich auch noch nicht, weil wir die Folge noch gar nicht aufgenommen haben, aber es wird bestimmt hoch zu und her gehen. Bis dann.
Auf jeden
Fall. Gebt euch Sorge. Tschüss zusammen.
Tschüss. Ciao.